Ja, wenn man ein bisschen zurückblickt, zurückdenkt, dann kann man oft einfach nur noch staunen, ne? Wie Gott einen begleitet, was Gott so in das Leben hineinlegt, wie Gott manchmal Wege führt. Im Zusammenhang mit der Jahreslosung, ich glaube, hilf meinem Unglauben, habe ich zurückdenken müssen an eine Geschichte, die jetzt für mich schon wirklich lange her ist. Und trotzdem ist sie mir mit dem Arbeiten an dieser Jahreslosung plötzlich sehr präsent gewesen, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich habe mal Handball gespielt. Das ist wirklich schon lange her. Hat nicht auch irgendjemand Handball gespielt? Nee, war das nicht hier? Ist egal. Ich habe mal Handball gespielt und auch während meiner Zeit in Marburg, als ich studiert habe. Also ihr wisst jetzt, wirklich lange her, ne? Es war aber meine beste Zeit, finde ich, so vom Handballspielen, sportlicher Höhepunkt, ne? Und es hat sehr viel Spaß gemacht, in Marburg mit diesen Leuten, mit dieser Handballmannschaft unterwegs zu sein und was weiß ich nicht. Und man erlebt dann ja manchmal so Dinge, die einen wirklich an Grenzen führen. Ich erinnere mich an dieses Handballspiel. Wisst ihr, was ein Kreisläufer ist? Ne, das ist der, der bei den Gegnern immer rumzappelt oder wie auch immer. Ich bin Kreisläufer gewesen, ne, und immer zwischen den Gegnern rum. Es ist ein heikler Job, aber mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und in diesem Spiel, Handball ist etwas sehr Aggressives ja auch, etwas, was sehr gegeneinander geht, war es so, dass ich mit einem aus der gegnerischen Mannschaft in der Nähe von dem Kreis, da wo ich rumlaufen musste und in meiner Abwehr dauernd miteinander in Kontakt gekommen bin und wir etwas gemacht haben, was man manchmal als Zuschauer ja nicht versteht, diese Nicklichkeiten. Also hier mal ein Tritt, da mal ein Kniff, da mal irgendwie festhalten, da mal ein dummes Wort fallen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn man Fußball guckt im Fernsehen heute, ne, fragt man sich ja manchmal, wie erwachsene Menschen so dummes Zeug machen können. Ne? Und das, aber das ist Sport. Sowas passiert. Nun habe ich in der Zeit schon auch Theologie studiert und das war einfach albern, was wir da gemacht haben. Und jemand neben mir von meiner Mannschaft sagte, Jens, das hast du doch gar nicht nötig. Und ich habe gedacht, ja, das habe ich nicht nötig, das stimmt. Aber da komme ich nicht mehr raus. Ich komme aus diesem Punkt nicht mehr raus, irgendwie einen Punkt zu finden, dummes Zeug einfach zu lassen. Entweder hast du dich selber erkannt oder du lachst über mich, ja. Ich habe in dem Moment nichts anderes machen können, als zu beten. Ich habe Jesus gesagt, Jesus, du siehst mich, ich komme hier nicht raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mitten im Handballspiel, ne? Das müsst ihr euch vorstellen. Und dann ist mir etwas passiert, das ist der Punkt, der mich bis heute an dieser Geschichte und sehr geprägt hat und fasziniert und warum sie mir immer wieder kommt. Dann bin ich nicht ruhig geworden. Dann habe ich nicht plötzlich geschafft, alles unter die Füße zu kriegen, sondern es ist Folgendes passiert. Ich bin auf die andere Seite gelaufen, ich bin wieder zu diesem Menschen hingekommen und der hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, komm, lass gut sein. Lass uns wieder vertragen. Das Irre an dieser Geschichte ist der Punkt, an den uns diese Jahreslosung auch führt, dass wir manchmal die Erfahrung machen, ich will, ich habe etwas verstanden, aber ich kann nicht. Ich habe genau kapiert, was falsch oder was richtig wäre, aber ich komme da nicht raus. Ich kann das nicht. Diese Jahreslosung, es gibt verschiedene Themen vom Glauben. Der Rolf hat uns das gerade vorgelesen. Jede einzelne Geschichte von den Menschen, die dort erwähnt werden, die, wo es um diesen Glauben geht, haben ganz unterschiedliche Aspekte vom Glauben. Und diese Jahreslosung mit dieser Geschichte führt uns an den Punkt, an den wir nicht gerne kommen und den wir bei uns nicht mögen. Und deswegen macht es diese Jahreslosung so heikel und irgendwie auch ganz schön spannungsreich. Ich will, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie es euch heute schon geht mit den Vorsätzen zum neuen Jahr. Vorsätze im neuen Jahr sind häufig etwas, ich will, aber ich werde es eh nicht tun. Ich will, aber ich kann nicht. Ich will etwas verändern, ich will anderen helfen, ich will so gerne, ich will anders leben, ich will anders mit mir umgehen, ich will anders mit anderen umgehen, ich weiß es so genau, ich kapiere es so, aber ich kann nicht. Ich komme da nicht raus aus meinen Dingen. Natürlich wollen wir vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint, gut macht mit unserem Leben. Und gleichzeitig fällt uns das manchmal so schwer, so unendlich schwer, wirklich Gott zu vertrauen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist ein so ehrlicher Satz, der das Dilemma unseres Lebens so knallhart auf den Punkt bringt. Er ist so treffend und er ist so spannungsgeladen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wer hat das gesagt? Irgendein großer Theologe, Lehrer, Rabbi oder sonst was? Nein, es sagt ein Vater, den das Leiden seines Sohnes in absolute Hilflosigkeit stürzt, in der ihm nichts anderes übrig bleibt, diesem Vater, als diese paradoxe und widersinnige Bitte an Jesus zu richten, sich an Jesus zu hängen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, mit dieser Jahreslosung an dieser Geschichte, um die es geht, nicht vorbeizugehen. Man könnte ganz viel schöne Dinge auch über Glauben sagen, vieles, was irgendwie ja auch wahr ist. Aber diese Geschichte hier, aus der die Jahreslosung kommt, spricht eine bestimmte Sprache. Die Geschichte an sich erzählt etwas, wie das Geheimnis des Glaubens gerade sich in der Art und Weise entfaltet, wie wir als Menschen mit Schwachheit, Misserfolgen und Machtlosigkeit umgehen. Und deshalb hat es diese Geschichte, um die es hier geht, wirklich in sich. Eine der spannungsreichsten Geschichten, die ich kenne. Es gibt eine kleine Vorgeschichte dazu. Jesus war mit Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg der Verklärung gegangen. Das ist kurz davor, Markus 9 bis Vers 13. Und diese ganze Berg der Verklärungssache, das war natürlich ein absolutes Highlight. Petrus wollte ja auch gleich Hütten da bauen und am liebsten gleich dort bleiben. Das ging aber nicht. Nun, und jetzt kommen die wieder runter in das Dorf, also vom Berg runter in dieses Dorf und kommen mitten in ein Streitgespräch hinein, was die Jünger, die im Dorf geblieben sind, mit den Menschen dort haben. Und weil diese Geschichte in diesen einzelnen, diese Geschichte so in den einzelnen Rollen so schön erzählt wird, machen wir heute mal ein bisschen Kopfkino, wie in so ein kleines Hörspiel oder Hörbuch und hören uns diese Geschichte aus Markus 9 mal an.
Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie:
Was streitet ihr mit ihnen?
Einer aber aus der Menge antwortete:
Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht.
Er antwortete ihnen aber und sprach:
O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir.
Und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater:
Wie lange ist, dass ihm das widerfährt?
Er sprach:
Von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns.
Jesus aber sprach zu ihm:
Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Sogleich schrie der Vater des Kindes:
Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm:
Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein.
Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein:
Warum konnten wir ihn nicht austreiben?
Und er sprach:
Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten.
Dankeschön. Wolltest du applaudieren da? Ich habe es gesehen. Eine sehr spannungsreiche Geschichte. Und im Kern dreht die Geschichte sich eigentlich um zwei Personen, wenn man das mal so sagen will, die Macht haben und alle anderen haben keine Macht. Da ist zum einen dieser stumme und taube Geist und Jesus. Die beiden haben Macht. Alle anderen in der Geschichte zeichnen sich durch Hilflosigkeit und Machtlosigkeit aus. Wir können sie eben alle mal anschauen, die dort zur Sprache kommen oder die in dieser Geschichte auftauchen, und sie zeigen uns die ganze Palette von Macht und Hilflosigkeit. Das sind die Jünger, die nicht auf den Berg kommen, sondern die da in diesem Dorf sind, die vorher in der Geschichte im Markus-Evangelium durch die Gegend gegangen sind und im Auftrag Jesu und in seiner Vollmacht geheilt und gepredigt haben. Und jetzt funktioniert das auf einmal nicht. Da kommt ein Vater zu ihnen, erwartet etwas von ihnen. Ja, da will man ja auch nicht hilflos dastehen, sondern packt an. Wir wissen nicht, was sie gemacht haben. Vielleicht die Hände aufgelegt, vielleicht haben sie den Trick mit der Spucke und dem Sand irgendwie versucht. Keine Ahnung, irgendwas werden sie gemacht haben. Sie werden zugehört haben, sie haben sich bemüht, sie haben etwas getan. Und dann stehen sie sehr dumm da. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Es ist so, wie wir manchmal als Jünger und Jüngerinnen dastehen und denken, es geht nicht. Völlig hilflos. Da ist der Vater. Ja, von wegen, Männer zeigen keine Gefühle. Ne? Das Bild, was hier in der Bibel von diesem Vater gezeichnet wird, ist ein Bild von jemand, der umgetrieben ist von dieser rätselhaften und erschreckenden, todesbedrohlichen Krankheit seines Kindes, irgendwie helfen will, verzweifelt ist, nicht helfen kann und irgendwie alles versucht. Da ist der Junge, einer Krankheit hilflos ausgeliefert, einfach ausgeliefert. Es wurde viel darüber nachgedacht, welche Krankheit das sein könnte und wie man das beschreiben kann. In der Antike gibt es schon eine sehr deutliche, detaillierte Beschreibung dieser Krankheit und der wird auch einen Namen gegeben. Es ist alles unwesentlich, darum geht es nicht. Worum geht es in dieser Geschichte? Es geht nicht um die Frage der Krankheit, sondern es geht um die Frage der Macht über den Jungen und es geht um die zerstörerische Kraft hinter dieser Krankheit. Und das kennen wir sehr gut, dass hinter jeder Krankheit eine zerstörerische Macht drin steckt, die genau das manchmal mit uns tut, was hier beschrieben wird, die uns triezt, auf den Boden wirft, runterzieht, schlaflos macht, stumm und taub, manchmal mit Zähne knirschen lässt, uns hin und her reißt. Ja, wir kennen die zerstörerische Macht, die hinter Krankheit steht und uns oft in Anfechtung, in Verzweiflung und in wirklicher Macht und Hilflosigkeit stürzt. Und da ist die Menge von den Leuten. Solche Krankheiten machen nicht nur etwas mit demjenigen, der betroffen ist, sondern sie lösen auch Entsetzen und Hilflosigkeit in der Menge aus? Für die Leute, die stehen genauso hilflos diesem Schicksal gegenüber, verstehen nicht, was da passiert, können nur zuschauen. Die Pharisäer, die anfangen zu streiten, ja, das können wir sehr gut. Wenn für Menschen etwas sehr bedrohlich ist, dann kann man, oder Unbekanntes und erschreckend, wenn man sich hilflos und machtlos fühlt, super, dann kriegen wir das gut hin, uns zu streiten, zu verurteilen, zu kritisieren, abzulehnen. Jede Menge Hilflosigkeit in dieser Geschichte. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sieht das, dass die Jünger es nicht konnten. Jesus spürt die Stimmung, sieht die verkniffenen Gesichter vielleicht von den Jüngern, in die angriffslustigen der Schriftgelehrten, in die erwartungsvollen, spöttischen, traurigen oder hoffnungslosen Gesichter von den Menschen drumherum. Er sieht diesen Vater mit seiner Verzweiflung, den Jungen. Und dann passiert in dieser Geschichte etwas, wo ich denke, es ist schwer, Jesus zu verstehen. Es bricht schier aus ihm heraus und sie alle, die dort stehen, in ihrer ganzen Macht und Hilflosigkeit bekommen gesagt, was seid ihr doch für eine ungläubige Generation? Was seid ihr so zu und mit euch selbst beschäftigt? Wie lange müsste ich bei euch bleiben, bis ihr endlich begreift, wer euer Vater im Himmel ist? Wie lange soll das dauern, bis ihr anfangen könnt, euch endlich diesem Vater im Himmel zu öffnen, euch ihm zuzuwenden, seine Liebe, Barmherzigkeit, seine Macht zu begreifen? Wie lange soll das dauern, bis ihr endlich versteht, was es heißt, Gott zu vertrauen? Wie lange soll ich das noch ertragen? Und dann bringt ihn zu mir. Vielleicht das Wichtigste oder der wichtigste Auftrag, den Jesus hier dieser hilf- und machtlosen Runde in dieser Geschichte erteilt. Vielleicht überhaupt sowieso das Wichtigste, was wir irgendwie tun können, zu Jesus bringen. In dem Gespräch, das nun folgt, wird das ganze Elend von Macht und Hilflosigkeit sichtbar. Darf zur Sprache kommen. So macht Jesus das. Nicht einfach nur heilen und ab und fertig, sondern er gibt uns die Möglichkeit, in den Raum zu sprechen, zum Ausdruck zu bringen, was uns so fertig macht, was uns so hilflos und machtlos macht. Er erkundigt sich, will wissen, hört zu, aber das Gespräch bringt den Vater an die absolute Grenze. Und dann kommen da Sätze, die sich der Vater und Jesus sagen, es tut mir leid, aber das ist nicht schön, sondern das ist provokativ, spannungsreich. Das ist fast schon ein gegenseitig an den Kopf werfen. Was sagt der Vater? Ey, das ist frech, ne? Das bringt keiner von uns über die Lippen. Wenn du etwas vermagst du etwas? Wenn du etwas vermagst, dann erbarm dich unser. Eine Provokation, das ist nicht nett und lieb, das ist der Auftakt zu einem Kampf. So fordert der Vater hier Jesus heraus. Und dann Jesus kontert. Der glaubt, vermag alles. Na super. Und der Vater daraufhin, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da schreit er, also das ist nicht so höflich, wie wir das hier so machen, sondern er schreit Jesus richtig an. Ich empfinde dieses Wortgefecht zwischen den beiden als sehr provokativ. Jesus und der Vater ringen miteinander. Und für mich klingen die Worte, die der Vater hier, weiß nicht, indem er so leidenschaftlich für seinen Sohn streitet, wie die Worte von Jakob am Kampf vom Jabok mit Gott. Was sagt er das? Was sagt er dann? Ich lasse dich nicht gehen, wenn du mich segnest. Vielleicht ist es gerade das, was den Glauben des Vaters am Ende auszeichnet. Das Ringen, das Kämpfen um Glauben, das Ringen um Heilung für seinen Sohn. Allen Zweifel zum Trotz. Ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Der Glaube des Vaters zeichnet sich nicht durch so eine naive Gewissheit aus, dass irgendwie am Ende schon alles irgendwie gut wird, wenn man nur fest genug daran glaubt. Der Glaube des Vaters bleibt hier sehr mit Zweifeln durchzogen. Und sein Hilfeschrei spiegelt doch genau das wider, was das Leben von uns Menschen manchmal auszeichnet. Wir wollen, aber das reicht nicht. Es geht nicht. Hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, es geht nicht um jemanden, der nicht glaubt. Das ist falsch. Der Vater glaubt nicht, sondern es geht hier um jemanden, der zutiefst begriffen hat, dass trotz aller Anstrengungen der Glaube, den er aufbringen kann, nicht reicht. Hilf, dass mein Glaube so fest wird, wie es nötig ist. Er will, aber er kann nicht. Und es braucht diese Bitte, dieses Schreien, dieses Kämpfen, alle eigenen Möglichkeiten aufzugeben. Und Jesus heilt. Ich finde, es ist sehr faszinierend, wie Jesus den Vater und auch den Jungen nicht einfach nur heilt, sondern eröffnet einen Raum dafür, dass der Vater seine Verzweiflung sagen kann. Nochmal, so macht Jesus das. Er öffnet uns einen Raum, die Zweifel und die Verzweiflung, die Ohnmacht und das, worum es wirklich geht, zur Sprache zu bringen. Und nicht einfach nur in frommer Manier irgendwie drüber hinweghuschen. Und das ist das Wahnwitzige, das Jesus hier an dem Vater tut. Er gibt ihm eine Chance, in seiner Ohnmacht aktiv zu werden und mit Jesus zu ringen. Mit Ohnmacht und Hilflosigkeit mit Jesus zu ringen und schließlich sich an Jesus dran zu hängen. Und deshalb wird der Vater hier nicht abgestraft für seine Glaubenszweifel. Und es ist auch nicht irgendein minderwertiger Glauben. Ganz im Gegenteil, das ist Glaube, dass der Vater seine noch letzte verbliebene Handlungsmöglichkeit nutzt, um sich an Jesus dran zu hängen. Genau das ist Glaube. Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, wir erwarten von unserem Glauben, dass er wächst und uns endlich groß und stark werden lässt. Ja, so sind wir, ne? Wir brauchen Glauben, damit wir groß und stark sind. Ich lese nochmal weiter. Dabei liegt die Stärke des Glaubens gerade darin, dass er uns zunehmend mit unserer eigenen Schwachheit versöhnt und uns die Kraft unseres Gottes und die Größe seiner Liebe überwältigend vor Augen stellt. Das Geheimnis unseres Glaubens äußert sich nicht im grenzenlosen eigenen Erfolg, sondern in der Art und Weise, wie wir mit unseren eigenen Grenzen und Misserfolgen leben lernen. Glaube ist gar keine Leistung, sondern Glaube ist eine Gabe Gottes. Wir Menschen glauben nicht aus uns heraus und wir können auch unseren Glauben nicht aus uns heraus erhalten. Aber da, wo ein Mensch sich im kleinsten Vertrauen, was irgendwie als Hoffnungsschimmer aufbricht, sich an Jesus hängt oder auf Jesus richtet, wird Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit mit seiner ganzen Allmacht durch Jesus antworten, so wie es hier geschieht. Und so kann Glaube helfen, weil er sich im Vertrauen an die richtige Stelle wendet. Die Größe unseres Glaubens wird in der Anbindung an Jesus deutlich. Darum geht es. Wobei auch ein größer und wachsender Glaube uns nicht vor Anfechtung bewahrt. Im Gegenteil. Ausdauer, Stärke, Belastbarkeit im Glauben, das lernen wir nicht trotz unserer Herausforderungen im Alltag und trotz der Anfechtung, sondern durch Herausforderungen, Grenzen, und Anfechtung. Was bekommt Paulus zu hören? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den starken, supermächtigen, großglaubenden, starken Helden des Lebens und der Gemeinde sichtbar. Komm, wie heißt es? In meiner Schwachheit mächtig. Ein ganz furchtbarer Satz für uns. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum geht es in dieser Jahreslosung, dass wir für dieses, weiß nicht, vielleicht neues Jahrzehnt, nicht nur für dieses Jahr, sondern weit nach vorne geblickt, mit unseren Grenzen, mit unseren Misserfolgen, mit unseren Schwachheiten lernen zu leben und uns mit ihnen an Jesus dran zu hängen. Und auch der Schluss der Geschichte macht es nochmal deutlich oder bringt es nochmal auf den Punkt, ich weiß es nicht. Die Jünger sitzen in irgendeinem Haus im Wohnzimmer, lassen diesen Tag nochmal an sich vorüberziehen. Und was ist ihre Frage? Warum konnten wir es nicht? Warum konnten wir es nicht? Und Jesus verweist sie auf das Gebet. Beten war in dieser Geschichte hier gar kein Thema, aber für die Zukunft und für alle anderen, die euch nachfolgen werden, wie kann man mit so etwas umgehen? Wie kann man mit etwas umgehen, was uns völlig hilflos und machtlos macht? Durch Gebet. So ein Gebet, so eine Bitte, so ein Dranhängen in aller Schwachheit an Jesus, wie das hier der Vater macht. So ein Gebet ist gemeint. So ein Gebet, das trotz aller Zweifel und trotz aller guten Bemühungen alles loslässt und sich an Jesus dranhängt. Das ist hier gemeint. Und wer weiß, was dann alles möglich wird, wenn wir uns an die Grenzen unserer Möglichkeiten führen lassen und glauben und uns an Jesus dranhängen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist doch mal eine Perspektive für dieses neue Jahr. Den eigenen Schwächen und Grenzen näher kommen. Und sich genau damit an Jesus dranhängen. Sich nicht nach einem Glauben ausstrecken, der uns immer größer und stärker macht, sondern uns im Glauben an unsere eigenen Zweifel und Anfechtung heranführen lassen und uns damit an Jesus dranhängen. Mit Jesus darum ringen, dass seine Kraft in meinen Grenzen, in meiner Schwachheit, in all den Dingen, wo ich davor stehe und denke, ich will, aber ich kann nicht, sichtbar werden lassen. Das ist eine echte Herausforderung.